Es ist der 26. Februar 1785. Ein wahrscheinlich kalter Wintersamstag in der Gemeinde Eschen. Aber trotz der Kälte haben sich tausende Leute aus dem In- und Ausland versammelt. Was eine ziemlich grosse Anzahl ist, wenn man bedenkt, dass im ganzen Land Liechtenstein zu einer Zeit nur etwa 5'000 Leute gelebt haben. Sie alle sind zusammengekommen, um der ersten Hinrichtung im Land seit 50 Jahren beizuwohnen. Es ist ein Spektakel. Auf dem Hügel blitzt ein Schwert auf. Es saust ahi und trennt den Kopf vom Körper von der Barbara Erni. Die Szene beschreibt nicht nur die erste Hinrichtung seit 50 Jahren im Land. Die Barbara Erni ist auch die letzte Person, die je auf Liechtensteiner Boden zum Tod verurteilt worden ist. Und wisst ihr was? Das ist noch nicht einmal die Sage, um die es heute geht, sondern das tragische Ende von einer Frau aus der Unterschicht, die sowohl in die Geschichte eingegangen ist, als auch in die Liechtensteiner Sagenwelt. Gemeinsam mit dem Sagenjäger Simon Bergins und dem Andi Wulschläger sind wir auf unserer Tour durch Liechtenstein an den Ort gefahren, wo die Barbara Erni hingerichtet worden ist. Wir haben nicht weit suchen müssen. Es steht nämlich ein Schild an dem Ort.
Ja, ich habe nicht gewusst, dass es da ein Schild gibt. Ha. Die letzte Hinrichtung in Liechtenstein erfolgte am 26. Februar 1785 auf Kürige, wo wir jetzt stehen. Die Bettlerin und Vagantin Barbara Erni, Goldene Boos, wurde wegen Diebstahl und Prostitution öffentlich geköpft.
Vielleicht hast du es gehört. Die Barbara Erni hatte auch einen Übernamen, unter dem sie bekannt war. Goldene Boos. Was der Name genau bedeutet, das hören wir dann später. Ein kleiner Spoiler. Ein Kompliment war es nicht unbedingt. Aber zuerst wollen wir uns die Sage anhören, die auch nach dem Übernamen benannt ist. Die Goldene Boos. Das Eschen hat einmal eine starke, grobknochige Frau gelebt. Wo auch immer sie hergezogen ist, immer hat sie so eine grosse, golden bemalte Kiste auf dem Rücken mit sich umgedreht. Ist die Boos in einer Herberge eingekehrt und hat ein Nachtlager gesucht, dann hat sie jedes Mal danach verlangt, man möge die Kiste doch in ein schönes Zimmer stellen. Es befände sich etwas Kostbares dort drin. Und wo dann der Wirt und alle anderen geschlafen gegangen sind und es still geworden ist im Haus, ist aus dieser Kiste ein kleines Männchen rausgeschlüpft. Es hat alles wertvolle Zimmer gestohlen, alles in die Kiste eingesteckt und hat sich dann selber wieder eingeschlossen. Am Morgen hat die Boos dann die Kiste wieder auf den Rücken genommen und sich mit dem kostbaren Schatz davon gemacht. Aber der Krug geht bekannterweise nur so lang zum Brunnen, bis er bricht. Irgendwann einmal ist die Goldene Boos mal wieder in eine Herberge eingekehrt, wo sie vor Jahren schon mal gesehen ist. Weder hat sie darum gebeten, man solle ihre Kiste in ein schönes Zimmer stellen. Aber das mal hat der Wirt Verdacht geschöpft. Er hat sich noch gut erinnern können. Gerade dort mal, wo die Frau mit ihrer seltsamen Kiste unter seinem Dach übernachtet hatte, ist ihm sein ganzes Silber abhanden gekommen. Er hat ihr den Wunsch erfüllt, aber in dieser Nacht hat er sich auf die Lauer gelegt. Das Rätsel, so hat er schon geahnt, hat mit dieser Kiste zusammenhängen müssen. Und dass er wach geblieben ist belohnt worden. Er ist dem Paar auf die Schliche gekommen und hat noch im Morgengrauen die Schergen geholt. Und so hat das Handwerk von der Goldenen Boos ein böses Ende genommen. Eine Kiste, ein geheimnisvolles Männchen, ein Diebstahl. Wir haben es am Anfang gehört. Die echte Person hinter dieser Sage ist Barbara Erni, die als letzte Person im Liechtenstein hingerichtet worden ist. Und Sag gibt uns schon mal einen ersten Hinweis darauf, für was sie mit dem Leben zahlen hat müssen. Diebstahl nämlich. Aber wo die Sag falsch liegt, die echt goldige Bose hat es nicht etwa auf Silber abgesehen gehabt, sondern es ist für sie viel mehr um Existenzielles gegangen. Nämlich um nichts Geringeres wie ums Überleben. Aber fangen wir von vorne an. Die Geschichte von Barbara Erni ist aus nachvollziehbaren Gründen sehr gut von Historikerinnen aufgearbeitet worden. Es heisst, wir haben recht viele Informationen über sie und ihr Leben. Und was klar ist, es war kein rosiges Leben, das die Frau gelebt hat. Wir reisen zurück ins Jahr 1743. Die Barbara Erni kommt im Vorarlberg auf die Welt. Was das für eine Zeit und Ort war, in der sie eingeboren ist, erzählt uns der Vorarlberger Historiker Manfred Tscheikner.
Es gibt natürlich ein großes Segment in der Bevölkerung, die sind nicht in der Lage gewesen, ihre wirtschaftliche Grundlage in der Landwirtschaft zu finden. Und dadurch, dass so eine Überbevölkerung gerade da bei uns geherrscht hat, sind natürlich sehr viele ausgewandert und haben sich anderswo niedergelassen. Und manche haben natürlich auch, und das hat natürlich jetzt auch mit persönlichen Bedingungen zum Tour, haben natürlich auch gemerkt, dass sie mit unrechtmäßiger Art auch einiges einfahren können. Ja, hat eigentlich einige ganz arge Schicksale nach sich gezogen. Aber die Leute sind aus ziemlich verwahrlosten Situationen gekommen. Also wenn man sieht, wie die, also auch ihre familiären Verhältnisse sind ja schon starker Tobak gewesen.
Zwar nicht untypisch für die Zeit, aber auch vor Barbara Erni sind Verhältnisse tatsächlich starker Tobak gewesen. Als Tochter von zwei Vaganten hat sie einen schwierigen Start ins Leben gehabt. Vaganten sind in dieser Zeit Menschen aus der Unterschicht gewesen, die keinen fixen Wohnsitz hatten. Man hat sie auch Fahrende genannt. Die Barbara Erni und ihre Geschwister die wachsen auf, wie ihre Eltern leben. Am Rand der Gesellschaft. Betteln und Diebstähle haben zu dem Leben dazugehört. Schon als Kind. Und was ganz deutlich wird, wenn man die historischen Dokumente anschaut, die Barbara Erni hat gestohlen zum Überleben. Einmal Wein und Früchte, die Toasters, ein Köbile Suppe, das Göfis Brot, Milch und Eier, das Nuffels, Mehl und Schmalz, zurück einmal eine Henne, das Frastanz, einen alten Mantel. Die Barbara Erni war oft mit ihren Geschwistern unterwegs bei den Diebstählen. Aber weil sie in der ganzen Region unterwegs waren, ist das geografische Ausmaß ihrer Diebstähle erst viel später klar geworden. Und das hat einerseits mit ihrem Vagantenleben zu tun gehabt, aber andererseits hat es wahrscheinlich auch System gehabt.
Gerade in den Gegenden da bei uns, da sind ja die Herrschaftsgrenzen nicht so, dass das alles einem Herrscher gehört hätte und der hätte dann eindeutige Kontrolle durch Polizei und Grenzschutz und so weiter, sondern da bist du in ein paar Kilometer bist du über der Grenze und da ist jemand anderer zuständig, den das aber nicht interessiert, was du dort gemacht hast. Und so sind gerade da im Rietal, da an der Grenze, Lustenau, da so besonders bekannt dafür.
Aber Diebstähle sind nicht das Einzige, womit sich Barbara Erni versucht hat, über Wasser zu halten. Auch Prostitution war damals üblich in diesen Gesellschaftsschichten. Die Akten sagen, dass Barbara Erni 5 uneheliche Kinder hatte und bei einem Polizeiverhör ist sie folgendermaßen beschrieben worden. Mittlerer, schnagerer Postur, roten Angesichts mit Venusblätterln, grauer Augen und rotlichter Haare und Augbraunen. Historiker vermuten, dass es sich bei der beobachteten Venusblättern um Syphilis-Symptome gehandelt haben könnte. Und ab dieser Beschreibung wird auch klar, wieso Barbara Erni schon zu Lebzeiten als goldene Bose bezeichnet worden ist. Golden aufgrund von ihrem rötlichen Haar und Bose war damals halt ein Wort gewesen, für, sagen wir mal, eine liederliche Frau.
heute vielleicht die Stärke mal früher machen, jetzt ein bisschen, weil es ein bisschen.
Wir reisen zurück ins Liechtensteiner Unterland vom 21. Jahrhundert. Nachdem wir zu Eschen gesehen sind und uns den Richtplatz am Gürtigen angeschaut haben, hat uns der Hunger gepackt. Der Andi und der Simon sind ja beide das erste Mal so richtig im Liechtenstein gewesen. Und darum habe ich uns in ein Gasthaus geführt, wo wir gerade zwei Flüge mit anderen Klappen schlagen haben können. Passend zur Sage vor Goldenen Boos habe ich gedacht, wir könnten nämlich in ein Restaurant gehen, wo es zur Zeit von Barbara Erni schon gegeben hat. Und zweitens sind der Simon und der Andi noch nie richtig im Liechtenstein gewesen und ohne Liechtensteiner Käsknöpfle zu probieren, habe ich sie natürlich nicht heimgehen können.
Aber ist gut, dann gehen wir nachher ins Malbi.
Jetzt hocken wir in ihrer Wirtschaft zum Löwen im Hinterschellenberg, wo ich seit immer kenne, weil mein Götti Ottmar da gemeinsam mit seiner Frau Miriam wirtet. In der Sage klaut die Goldene Boos zwar zu Eschen, aber wie wir vorher gehört haben, ist sie in der ganzen Region unterwegs gewesen. Und wie wir hier über unseren Käsknöpfchen hocken, reden wir darüber, wie wahrscheinlich dass es gewesen sein könnte, dass Barbara Erni tatsächlich im Löwen vorbeigekommen ist.
Wir sind hier im Dreiländereck, also hier von der Terrasse aus gegenüber sehen wir die Schweiz und der Sentis. Und da hinten raus ist Österreich und unten dran ist Liechtenstein. Und ich finde, man kann sich noch sehr gut vorstellen, wie die Goldene Boos Barbara Erni, die ja im Vorarlberg geboren ist, und nachher auf ihren Diebestouren in der ganzen Region unterwegs war. Das ist ja recht gut dokumentiert, dass sie im Liechtenstein Diebstähle begangen hat, Land auf, Land ab, im Rheintal, im Vorarlberg und dann am Schluss bis auf Chur. Und in der Sage wird ja erzählt, dass sie in einem Gasthaus unterkommt. Und das ist, glaube ich, so eine Masche, die sie noch öfter gemacht hat, dass sie irgendwo übernachtet hat und dann geklaut hat.
Und während ich so in Vorstellungen schwelge, schwelgen der Andi und der Simon vor allem in den Käsknöpfchen.
Weil wir ja manchmal am kleinen Rand in diesem Podcast auch über Kulinarik reden. was würdest du klauen da rein auf der Speiskarte, wenn du könntest?
Also ich habe vorhin einen Knöpfli gehabt. Das ist, also ich glaube, so einen Topf würde ich mitnehmen. Ja.
Kein Topf voll Gold, sondern ein Topf voll Käsknöpfli.
Ja, ist etwas gleich. Ist besser wie Gold.
Nach dem Essen will ich es dann gleich noch genau wissen und geht Miriam, die Frau von meinem Götti, noch gefragt, wie alt die Wirtschaft jetzt wirklich sei.
Gabi, du bist jetzt investigativ unterwegs gewesen. Ja. Was hast du herausgefunden?
Die rasende Reporterin hat grosse Geheimnisse gelüftet. Miriam, die ja da jetzt in sechster Generation am Wirten ist, die Frau von meinem Götti, hat mir gesehen, dass das Haus 450 Jahre alt ist. Und wirklich so als Gasthaus, eben jetzt in der sechsten Generation. Und vorher hat man halt, hat sie gesagt, hat man geburnet und so gewirtet gleichzeitig. Also vorher war es eher so eine Art Ausschank gewesen. Aber ja, es ist möglich, dass Barbara Erni da vorbeigekommen ist. Da rein und raus gelaufen.
Ja, vielleicht früher auch üblicher gewesen, dass sie so Schenken gut oder so wie sagt man, Beizen und Bauernhof so ein bisschen inkludiert gewesen sind ineinander, oder? Ja. Und hat sie nicht einmal auch bei Bauern geschlafen und so, oder?
Genau.
Haben wir noch alle unsere Sachen.
Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Rätsel rund um die Barbara Erni und ihre Sage. Was ist eigentlich mit dem geheimnisvollen Männle, wo sich da in der Kiste versteckt hat und ihr Nacht alles Zimmer geklaut hat? Es gibt Illustrationen, dort ist es schon fast ein koboldartiges Wesen, das aus der Kiste steigt. Wir haben ja vorher gehört, dass Barbara Erni oft nicht allein auf die Tour gegangen ist. Sie ist viel mit ihren Geschwistern auf Weg gewesen, später auch mit ihrem Ehemann, an einem anderen Vagant aus der Schweiz mit dem Namen Tiroler Franz. Und bei einem grossen Einbruch zu Chur zum Beispiel war es der Sohn eines Mitdiebs, der sich durch eine Hintertür eingeschlichen hat, während Barbara Erni draussen wach gestanden ist. Vielleicht ist das Männchen aus der Kiste also viel eher als Hinweis auf ihre Komplizinnen zu deuten. Mehr wie jetzt auf eine tatsächliches, mystisches Koboldmännle, das in der Kiste drin hockt. Zum Schluss will ich jetzt noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das mich umtreibt, seit ich mich mit Sagen allgemein beschäftige. Frauen sind nämlich nur selten Protagonistinnen von Sagen. Und wenn sie es sind, dann sind sie meistens Hexen, Feen oder Ähnliches. Und wenn sie Frauen aus dem Leben sind, dann haben ihre Geschichten verblüffend oft damit zu tun, dass sie ihre Kinder umbringen. Was mich bei Goldener Bos umtreibt, ist, dass sie als echte Frau aus der Unterschicht nicht nur in die Geschichte eingegangen ist, sondern auch eine eigene Sage bekommen hat. Noch hunderte Jahre nach ihrem Tod sind sogar Lieder über sie geschrieben worden. Heute ist eine Strasse zu Eschen nach ihr benannt. Das ist die Gemeinde, wo sie hingerichtet worden ist. Was war an dieser Barbara Erni so speziell gewesen? Diese Frage habe ich der Kulturwissenschaftlerin Merit Fehlmann gestellt.
Man muss genug aufheben, um sich gemacht zu haben, um so als eine Sagengestalt zu enden. Und ich habe das auch noch so ein bisschen nachgelesen, wie eben, es ist die letzte Person, die im Fürstentum Liechtenstein hingerichtet worden ist. Und sie war eine Frau, was ja auch noch speziell ist. Und wir sind noch so 17 irgendwas. Also es ist vergleichsweise nah bei uns. Also nur so vielleicht 250 Jahre her oder so. Wenn Frauen Sachen, also Taten begangen haben, die man nicht als typisch weiblich anschaut oder irgendwie das Schicksal deutlich außerhalb von dem, was so ein standardisiertes Frauenleben damals hergegeben hat, so gelebt haben, dann haben sie eine Chance gehabt, irgendwie in Sagen aufzutauchen. Und das hat halt dann häufig, denke ich, schon auch so mit Kriminalität und einigen Sachen zu tun gehabt.
Das Leben von Barbara Erni war sicher nicht so wahnsinnig besonderes zu ihrer Zeit. Es hat viele Leute gegeben wie sie. Ihr Tod war aber speziell. Und trotzdem bleibt für mich die Frage, wieso Frauen vergleichsweise wenig oder auch einfach auf eine reduzierte Art und Weise in Sagen erfahren kann. Die Merit Fehlmann sieht, es hat weniger mit den Sagen zu tun und viel mehr mit denen, die sie aufgeschrieben haben.
Das eine hat sicher damit zu tun, dass die Sagen, so wie sie uns meistens jetzt überliefert sind oder vorhanden oder vorliegen, dass die eigentlich so im 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert gesammelt worden sind. Und das war halt doch ein bisschen andere Zeit gewesen, wie wir heute haben. Das war eine doch patriarchale Gesellschaft gewesen. Die Volkskundler oder die Sagensammler, die ins Feld gegangen sind, um zu sagen, also aus Volkesmund oder so, oder urtümliche Sagen zu hören, haben auch eine Vorliebe gehabt für gewisse Kategorien von Leuten, wo sie sich Sagen erzählen lassen haben. Und das sind dann meistens so ein bisschen wichtige Personen im Sozialgefüge in der Gemeinde, der Gemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft. Oder zum Beispiel der Pfarrer war jemand, den man sich sogar fragen. Der hat ja auch so gewisse moralische Integrität und Macht und Bedeutung. Oder auch Lehrer sind wichtig gewesen. Und das sind Figuren gewesen, die eher für eine wertkonservative, stabilisierende, traditionelle Weltsicht gestanden sind. Und die haben dann sicher auch Sagen in dieser Art erzählt. Und man hat dann erst so später, im 20. Jahrhundert teilweise auch angefangen, sich von Unterschichtsangehörigen Sagen erzählen lassen oder auch von Frauen, weil es hat auch immer gute Sagenverzählerinnen gegeben. Das war nicht einfach, das haben die Männer können und die Frauen nicht. Und da kommt teilweise schon ein bisschen anders oder ein bisschen eine Umwertung raus. Und man hat auch ganz lange die Sagen so dann in den Büchern veröffentlicht, wie man gemeint hat, dass sie müsse erzählt sein und hat nicht mal unbedingt gross gesagt, wer das, wenn, wo, in welchem Setting erzählt hat, für wer, geschweige denn hätte man es wortwörtlich transkribiert oder wiedergegeben, wie es erzählt worden ist, sondern es ist in so eine Form gebracht worden, wo man irgendwie gefunden hat, so muss eine Sage aus grauer Vorzeit tönen. Und das hat dann später ein bisschen geändert und dann kommen auch so ein bisschen andere Stimmen rein.
Und nicht nur ich finde, dass Frauen oft nur auf eine bestimmte Art und Weise in Sagen vorkommen.
Wenn man jetzt aber die Sagen anschaut, dann fällt es schon auf, dass Frauen relativ eingeschränkte Rolle in den Sagen einnehmen. Und vor allem treten sie auf, entweder als Opfer, sie sind hilflos, werden beschuldigt, bedroht, wie irgendwas. Oder sonst sind es dann gefährliche Wesen, die so sexuelle Verführerinnen sind, häufig dann auch nicht einmal richtig menschlich, sondern irgendwie so, also Text geht ja auch schon so ein bisschen weg vom Menschlichen, oder sind irgendwelche so weissen Damen oder so Waldfrauen oder wilde Frauen, die es unterwegs hat. Und das sagt sicher auch irgendwas über die Gesellschaft, wo das daraus rauskommt, aus, wie die mit Weiblichkeit umgegangen ist.
Der Anfang vom Ende der historischen Person Barbara Erni wird am 27. Mai 1784 besiegelt. Am Schluss mit einem ganz gewöhnlichen Diebstahl. Es hat keinen schlauen Wirt gegeben, der sich auf die Lauer gelegt hat. Gemeinsam mit einer Komplizin ist Barbara Erni in ein Haus eingestiegen. Die Hausleute sind aber früher, wie gedacht, vor Feldarbeit heimgekommen und haben die beiden Frauen überrascht. Die Komplizin hat entkommen können, aber Barbara Erni ist gefasst und in eine enge Gefängniszelle auf Schloss Vaduz gebracht worden. Die Barbara Erni hat dort 276 Tage verbracht. Im Gutachten steht, dass man Entlastungsgründe verworfen hat, weil ihre Gewohnheit zum Stehlen solch tiefe Wurzeln gefasst hatte. Wie wir schon wissen, ist das Urteil der Tod durchs Schwert gewesen. Die letzte Hinrichtung vom Land Liechtenstein. Und da noch ein Fun Fact zum Schluss. Es ist zwar die letzte Hinrichtung gewesen, Todesstrafe im Fürstentum ist aber erst im Jahr 1989 abgeschafft worden. Wir freuen uns immer sehr über Rückmeldungen von euch, teilen uns mit, was ihr von der Sage und der Geschichte dahinter halten. Schreiben uns an sali@sagenjäger.ch, Sagenjäger mit AE geschrieben, oder kommentieren auf Social Media oder Spotify und Apple Podcasts. Wir bedanken uns für die grosszügige Unterstützung von unserer Liechtenstein-Staffel bei der Kulturstiftung Liechtenstein, Guido-Fegger-Stiftung, bei den Gemeinden Vaduz, Triesen und Balzers.